Herzlich willkommen zum Podcast von Mobility Allstars, dem Netzwerk für eine smarte und lebenswerte Mobilität. In unserem Podcast erfährst du, was Mobilitätsgestalterinnen und Gestalter gerade bewegt.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des Podcasts der Mobility Allstars. Mein Name ist Tobias Pusch, ich bin Mobilitätsjournalist und mit meiner Firma Wortlieferant Produzent dieses Podcasts. Und mit mir gemeinsam ist wie immer hier mein Co-Host, der Stefan Schierschwitz, Vorsitzender des Mobility Allstars e.V. Moin Stefan.
Guten Morgen Tobias.
Worum geht's in diesem Podcast, Stefan? Einmal kurz.
Genau, es geht um die Themen, die große Mobilitätswende. Wir reden mit Persönlichkeiten aus der Mobilität über diesen Begriff und wollen dem Ganzen ein bisschen Leben verpassen. Heute haben wir Katrin Habenschaden im Gespräch. Katrin war schon mal Gast in unserem Podcast. Das war vor meiner Zeit. In der Zwischenzeit ist wie so viel im Leben der Mobilität ganz viel passiert, aber da wollen wir im Gesprächsverlauf auch drauf eingehen. Katrin, erstmal guten Morgen in deine Richtung und wir fangen direkt an mit eine Vorstellung. Mittlerweile muss sich der Gast selber vorstellen und kriegt dafür 60 Sekunden. Und da wird man
jetzt die Stoppuhr
rübergehen.
Ich würde sagen, bist du bereit, Katrin?
Ich bin bereit, ja. Guten Morgen auch in die Runde, beziehungsweise guten Tag, wann immer ihr das anhört dann. Genau. Bei uns ist nur morgen.
Gute Nacht. Bei uns ist ziemlich frischer Morgen. Ich drücke auf die Starttaste, Katrin.
Ich bin Katrin Habenschaden. Ich freue mich sehr, dass ich nochmal eingeladen wurde. Ich bin Bayerin, die mittlerweile in Berlin arbeitet. Ich bin die Nachhaltigkeitschefin konzernweit bei der Deutschen Bahn. Ich war aber eben schon mal hier und da war ich noch die zweite Bürgermeisterin Münchens. Auch da schon mit den Themengebieten Wirtschaft, Mobilität und das führe ich jetzt bei der Bahn. Und Nachhaltigkeit und Umwelt natürlich und das führe ich jetzt bei der Bahn fort. Ich bin eine begeisterte Bergsteigerin, ich bin eine Dauerleserin, ich bin Mutter von zwei segensreichen Teenagern eben jetzt Pendlerin zwischen München, wo die Family lebt, und Berlin. Und damit bin ich ganz gut ausgelastet und was ich beruflich mache, ich glaube, darauf gehen wir dann noch ein. Soweit von mir.
Wunderbar. 50 Sekunden, Respekt.
Passt.
Ja.
Ich neige nicht zum Überziehen.
Sehr gut. Ja, wir versuchen dir gleich zu tun. Hier geht es ja um die Mobilitätswende. Katrin, was sind denn eigentlich so deine drei Schlagworte, die du uns so mitgebracht hast im Rahmen oder zum Thema Mobilitätswende?
Also ich finde, Mobilitätswende muss man ein bisschen weiter fassen, als wir es manchmal diskutieren. Daher sind meine drei Schlagworte die 3 Gs. Mobilitätswende ist für mich Synonym für Gerechtigkeit. Mobilitätswende mag ich gerne diskutieren unter dem Aspekt Gesundheit. Und Mobilitätswende steht für mich als genießender Mensch immer auch für Genuss im Erleben. Mobilität ist die Errungenschaft unserer Generation und von daher steht sie für mich auch immer für was ganz was Schönes.
Oh, das ist, also eigentlich könnten wir fast schon aufhören, aber jetzt geht es erst richtig los. Mobilität ist was Schönes, das finde ich ganz toll, dass du das direkt so zum Schluss auch nochmal highlightest, weil ja, wir reden häufig über Prozesse und Geschäftsmodelle und Kosten, aber am Ende geht es um einen Mensch, der sich irgendwie von A nach B fortbewegt. Und wenn das eben auf eine auch sehr genussvolle Art und Weise ist, dann haben wir ja alle was davon. Die 3 Begriffe würden wir für den Moment mal kurz parken, Katrin. Vielleicht kommen wir dann im Gesprächsverlauf nochmal drauf zurück. Lass uns mal einsteigen mit nochmal ganz kurz ein Recap. Du bist jetzt in einer anderen Rolle beruflich unterwegs. Wie kam das denn? Was hat sich verändert? Und seit wann bist du denn in dieser neuen Aufgabe, nicht mehr ganz so neuen Aufgabe unterwegs?
Genau, also Nachhaltigkeitschefin bei der Bahn bin ich jetzt schon fast ein Jahr. Am 1.12.2023 habe ich damit angefangen. Ich habe ja gerade schon erzählt, vorher war ich die zweite Bürgermeisterin in München mit einem großen Themenspektrum. Ich habe mich auch da schon um die Mobilität gekümmert. Ich war verantwortlich für die Wirtschaft, aber zum Beispiel auch fürs Bauen. Ist ein riesengroßer Verantwortungsbereich für sehr, sehr viele städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ja, also damit habe ich aufgehört, auch übrigens in der Wahlperiode, ich war für eine längere Zeit gewählt, weil ich das Angebot von der Bahn bekommen habe, im Endeffekt dieselben Themengebiete weiterzuführen, also wieder die Mobilität in Verbindung mit der Wirtschaft logischerweise. Ich bin ja Betriebswirtin und Bankkauffrau, also ich komme ja auch aus der Wirtschaft. Und hier diese Verbindung, ja, Mobilität in einem Wirtschaftsunternehmen und dann aber mit einem ganz starken Konnex zu dem, was unsere gesamtgesellschaftliche Großaufgabe ist, nämlich Umwelt- und Klimaschutz niemals aus den Augen zu verlieren, das dann nicht mehr begrenzt auf München, sondern dann wirklich für Deutschland denken zu dürfen. Und so ist es ja bei der Bahn, ne? Das ist ja einfach, das ist eine Flächenorganisation, die ist absolut relevant für die ganze Republik und auch darüber hinaus, weil wir ja so in der Mitte Europas sitzen. Und von daher hier nochmal die Wirksamkeit und die Relevanz dann auch zu erhöhen, das war für mich eine ganz spannende Aufgabe. Und da habe ich sehr, sehr gerne dann letzten Dezember damit angefangen.
Mit dem Umzug, also deine berufliche Heimat liegt ja jetzt in Berlin, von daher hast du ja schon im Intro gesagt, bist du jetzt auch Pendlerin, vielleicht auch nochmal was wir im Weiteren besprechen. Jetzt wird mich aber zuallererst mal die Frage interessieren nach, die Deutsche Bahn braucht Nachhaltigkeitsmanagement. Ich muss gestehen, weil ich die Bahn so als Mobilitätsinstrument sehe und die per se eigentlich doch nachhaltig ist, habe ich gar nicht unmittelbar an das ganze Nachhaltigkeitsspektrum gedacht, das du in deiner Rolle bedienen musst. Vielleicht kannst du mir und uns einfach nochmal helfen. Was ist denn alles Nachhaltigkeitsmanagement?
Also Nachhaltigkeit wird bei der Bahn ja holistisch gesehen. Wir entwickeln oder wir denken da entlang der ESGs logischerweise. Das ist ja übrigens auch das, was immer mehr regulatorisch von uns erfordert wird. Denk nur an die CSRD oder andere Dinge, die da noch kommen. Und grundsätzlich ist die Nachhaltigkeit bei der Bahn natürlich in zwei Säulen. Einerseits ist es die, daran denkst du jetzt wahrscheinlich, Stefan, ist es die Verkehrsverlagerung. Ja, da ist die Bahn ja nachhaltig per se, wenn jemand mit der Bahn fährt und eben beispielsweise nicht mit dem Auto oder mit dem Flugzeug. Das ist der eine Teil. Da gibt es starke Ziele, die in unserer Konzernstrategie starke Schiene auch so festgelegt sind. Also wir möchten eben diese Verkehrsverlagerung von Menschen, von Gütern auf die Schiene immer weiter vorantreiben. Und auf der anderen Seite aber natürlich sind wir ein riesengroßes Unternehmen, das auch per se nachhaltig werden will. Auch als Unternehmensstruktur in der Art, wie wir beispielsweise bauen. Wir sind ja ein großes Infrastrukturunternehmen logischerweise. Ja, in der Art, wie wir Energie denken, in der Art, wie wir unsere Rohstoffe wieder in eine Kreislaufwirtschaft bringen, in der Art, wie wir, also ne, da gibt's einfach klimaneutral werden als unser ganz großes Ziel bis 2040. Also da gibt's einfach große Nachhaltigkeitsziele, die wir uns als Organisation auch selbst gesetzt haben, neben den Verkehrsverlagerungszielen. Und deswegen ist Nachhaltigkeit bei der Bahn eben immer beides. Es ist die Verkehrsverlagerung und damit eben das, was viele Menschen bei der Bahn unter Nachhaltigkeit verstehen, vollkommen zu Recht, ist auch wichtig, ist auch ein ganz, ganz wichtiges und großes Ziel. Auf der anderen Seite dann eben auch die Organisation an sich. Die Herausforderung, der im Endeffekt alle Unternehmen ja jetzt auch gegenüberstehen.
Wie teilt sich das auf? Kann man das sagen? Also welcher der drei Themenfelder, Cargo, Personen und Organisation an sich, ist da so der größte Hebel?
Kann man das? Im Endeffekt setzen die sich einfach zusammen und ergeben dann unser ganzes Nachhaltigkeitsspektrum. Und mein Bereich beschäftigt sich, du hast es ja schon richtig gesagt, um die Verkehrsverlagerung von Gütern auf die Schiene kümmert sich DB Cargo, um die Verkehrsverlagerung von unseren Kundinnen und Kunden kümmern sich DB Regio und DB Fernverkehr. Übrigens in einem weitaus größeren Maße DB Regio, darf man immer nicht vergessen. Also es sind viel, viel mehr Personen, die da fahren. Und um die Nachhaltigkeitsziele innerhalb des Konzerns. Deswegen sitzt mein Bereich ja auch direkt an der Konzernleitung oder in der Konzernleitung kümmern sich ich und mein Bereich und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Ja, und das Ganze unter dem gestrengen Auge der Politik wahrscheinlich, ne? Also der Bundespolitik. Die haben ja wahrscheinlich ein Auge auf euch. Ich kann mir auch vorstellen, dass je nachdem, wer da, möglicherweise gibt es bald einen Wechsel, wer da ins Verkehrsministerium einzieht, dass der auch nochmal sagt, dieses Thema wird jetzt mehr oder weniger betont. Wie ist denn das eigentlich so? Weil vorher warst du ja quasi die Politik, die gesteuert hat. Und jetzt bist du quasi, ja, wie nennt man das, Subjekt der Politik und du wirst gesteuert. Spürst du das? Ist das ein Perspektivwechsel?
Also es ist auf alle Fälle ein Perspektivwechsel. Ich finde es aber ganz spannend. Ich war ja früher als Kommunalpolitikerin jetzt nicht so nah dran an der Bundespolitik und jetzt ist der Konnex wirklich direkt, muss man einfach sagen. Also um jetzt nur mal ein Beispiel zu sagen, wir sind direkt davon abhängig, dass es jetzt noch einen beschlossenen oder zumindest einen fortgeführten Haushalt gibt, weil die Bahn sonst gar nicht weiß, wie sie ihre Infrastrukturmaßnahmen, die sie fürs kommende Jahr geplant hat und auch beauftragen möchte, ja, wie da die Finanzierung ist, die da dahinter steht. Das heißt, da hat sich auch mein Fokus natürlich geändert. Ich beobachte und bin zum Teil eben auch direkt abhängig von Entscheidungen aus der Bundespolitik. Und ja, es ist so, also so richtig aufgehört habe ich demnach mit der Politik eben nicht, ja. Und ich glaube, dass das aber auch ganz nützlich ist, dadurch, dass ich sehr, sehr gut weiß, wie die Mechanismen in der Politik sind, zum Teil auch, wie das Denken ist, wie auch die Zyklen sind, ja, eben nicht langfristige Infrastrukturprojekte-Zyklen, sondern Wahlzyklen. Das muss man ja übereinander legen, das muss ja zueinander passen. Ich glaube, deswegen funktioniert das auch ganz gut, weil ich eben hohes Verständnis habe, eben auch für diese Seite der Medaille. Und die muss einfach, ne, bei einem 100%igen Staatsunternehmen muss das einfach gut zusammenpassen und muss auch gut zusammengearbeitet werden. Das ist einfach alternativlos und da bin ich gerne auch ein Teil davon, vollkommen egal, wer da jetzt an der Spitze des Verkehrsministeriums sitzt.
Du sprichst Politik sozusagen, Fremdsprache.
Ich spreche Politik, genau, aber ich spreche auch weitaus mehr als jetzt reine Parteipolitik und von daher kann ich da, glaube ich, auch in der und für die Bahn da ganz gut wirksam sein.
Jetzt mal in dein Managing-Themenfeld, also gibt es da Zielkonflikte? Also wenn ich richtig verstanden habe, du musst gucken, dass jetzt Infrastruktur nachhaltig gebaut und passiert. Wenn aber jetzt hier der Passagierbetrieb mehr Schienen legen will, damit einfach das Netz irgendwie attraktiver wird, dann hast du eine Aufgabe, oder? Weil das macht ja deine Kennzahl dann wieder irgendwie schlechter.
Ja, also die Zielkonflikte gibt es. Die gibt es übrigens in ganz, ganz vielen Nachhaltigkeitsbereichen. Ich habe sie sogar zum Teil innerhalb meiner eigenen Thematiken. Ja, also um jetzt wirklich nur mal ein Fachthema zu benennen. Es ist ein Unterschied, ob man jetzt einen Rohstoff kauft mit einem möglichst hohen Rezyklatanteil, Klammer auf, zählt maximal dann auf unser Ziel der Kreislaufwirtschaft ein, oder ob ich einen Rohstoff verbaue, der eine möglichst hohe CO2-Einsparung hat. Das sind unterschiedliche Herangehensweisen. Wie gesagt, wir haben beide Nachhaltigkeitsziele bei der Bahn und da muss man einfach mal gucken, wo setzt man da jetzt gerade bei uns bei der Bahn in Zeiten wirklich begrenzt großer Kassen innerhalb der Sanierung. Wir sind ja mit der Bahn gerade in einem Sanierungszyklus in den nächsten 3 Jahren. Wo legt man da eigentlich die Schwerpunkte? Da muss man sich dann auch entscheiden. Also das ist dann jetzt natürlich nicht mehr was ich dann mache in der Entscheidung, aber da lege ich eine Managemententscheidungsvorlage vor und in die Richtung muss man da gehen. Und die Zielkonflikte grundsätzlich, das ist ja eher das, was du jetzt angesprochen hast, die muss man dann genau mit der Politik aushandeln, ja. Was möchtet ihr? Möglichst viel bauen, möglichst schnell bauen, möglichst konventionell bauen oder jetzt schon möglichst CO2-reduziert bauen oder, was ja auch ein immer wichtigeres Thema wird, bauen so, dass wir möglichst klimaresilient werden. Das ist ja nochmal eine ganz andere Herangehensweise, die aber auch in meinem Verantwortungsbereich ist und die darauf einzahlt, dass wir schlicht und ergreifend immer mehr Starkwetterereignisse haben in dieser Republik und die Bahn aber immer betroffen ist als Flächenorganisation. Wenn ihr euch an die Starkwetterereignisse des letzten Jahres erinnert, da war ja immer die Bahn einfach auch betroffen, belastet, zerstört und so weiter. Also das heißt, das ist nochmal ein ganz anderer Schwerpunkt, den wir jetzt aber sehr engagiert legen. Und natürlich müssen auch solche Fragen dann gemeinsam mit dem Verkehrsministerium geklärt werden.
Ah, Jetzt hast du es gerade gesagt, das Verkehrsministerium. Ich wollte nämlich fragen, wer gibt denn diese Ansagen? Also es ist ja wie so oft im Leben, ne? Man kann sagen, ich kann dir alles liefern, du musst mir immer sagen, was du haben willst, so, ne? Und dann kann man auch auf dieses Ziel steuern, wenn es ein eindeutiges Ziel ist. Aber wird man denn aus dem Verkehrsministerium eine Antwort bekommen wie möglichst ökologisch? Weil die würden ja im Zweifel sagen, zum Beispiel möglichst schnell, oder?
Ja, klar. Also ich meine, sind genau die Aushandlungsprozesse, die wir natürlich haben. Aber grundsätzlich gilt, auch der Bund oder die Bundesrepublik haben natürlich Klimaziele. Die sind ohne eine gute Zusammenarbeit zwischen der Bahn und dem Bund einfach nicht erreichbar. Und von daher, da gibt's schon auch die Forderungen. Und deswegen gibt's ja auch immer Managementziele, die auch ökologischer Natur sind.
Gesteuert einfach, ne?
Genau das einfach, dann auch dem Aufsichtsrat, der ja eben auch zu einem größeren Teil politisch besetzt ist, einfach sehr wichtig ist.
Und die Bahn ist immer betroffen, habe ich tatsächlich auch jetzt gerade erst wieder so einen Aha-Moment erlebt, da hast du vollkommen recht. Egal wo irgendwas ist, am nächsten Tag beschweren sich alle, dass die Bahn mal wieder nicht pünktlich ist oder gar nicht fährt, ne? Und davon da ist man da extrem abhängig. Wie baut man klimaresilient? Also kann man das irgendwie runterbrechen auf ganz einfache Prinzipien? Einfach woanders oder mit anderen, keine Ahnung, Bauträgern?
Ja, ich kann jetzt mal ein Beispiel nennen. Also die schlimmste Gefahr jetzt, was wir wissen, auch weil wir Studien mit dem Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung durchgeführt haben, in 18, in 21, die schlimmste Gefahr in Deutschland insgesamt sind Gefahren, die aus Starkregenereignissen resultieren. Das ist örtlich oder regional hoch unterschiedlich. Von daher können wir schon sagen, wo da die Gefahr jetzt mal grundsätzlich am größten ist. Und da dann anders zu bauen, das geht natürlich schon. Man kann zum Beispiel andere Drainagen in Hänge einbauen oder man kann auch Gleisbetten einfach durchlässiger machen, weil die Gefahr an Starkregen ist jetzt nicht, dass einmal von oben der Regen stark kommt, sondern die Gefahr an Starkregenereignissen ist, dass es sich einfach aufstaut und dass dann ein langanhaltender Druck auf beispielsweise ein Gleisbett besteht. Das kann und dann muss es so gebaut werden, dass es diesem anhaltenden Druck eben was entgegenzusetzen hat. Das wäre jetzt eine Durchlässigkeit und so könnte man zum Beispiel klimaresilienter bauen, als man es in der Vergangenheit gemacht hat. Aber es gibt auch ganz simple Dinge, ja, Brücken ein bisschen höher bauen zum Beispiel. Sowas ist auch klimaresilientes Bauen. Also da gibt's verschiedenste Arten und Weisen. Norwegen zum Beispiel ist da schon ein Stückchen weiter, aber sowas wie Brücken anders bauen, Gleisbetten durchlässiger, Hänge mit besseren Drainagen, das wären jetzt mal so drei simple Beispiele, unter der sich auch, glaube ich, jeder was vorstellen kann. Das wäre jetzt an der Infrastruktur und natürlich gibt es dann auch Maßnahmen, die an den Zügen durchgeführt werden können. Zum Beispiel, dass die Klimaanlagen mit größerer Hitze zurechtkommen, als wir das die letzten 20 Jahre gebraucht haben. Ja, das kennen wir alle, die Situation, die wir viel Bahn fahren, dass da einfach die Klimaanlage aufgibt, weil sie gar nicht ausgelegt war, in dem Moment, wo der Zug gebaut wurde, für Temperaturen oder für langanhaltende Heißwetterereignisse oder Tropennächte, wie wir sie mittlerweile in Deutschland erreichen. Das ist dann mal sowas, was jetzt einfach im Zug dann auch tatsächlich passiert. Und dann gibt's noch die Gebäude, ne? Und dann gibt's noch die Menschen, bei denen wir aktiv werden können, zum Beispiel unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen besser schulen, auf solche Situationen einstellen. Also das ist schon ein großes und ein weites Feld.
Ist aber auch sehr, langfristig in der Perspektive, oder? Also du triffst ja heute keine Entscheidung, die im Januar dann irgendwie zum Tragen kommt, weil irgendwelche Beschaffungsprozesse oder grundsätzlich anders bauen. Das ist ja dann heute eine Entscheidung für in ein paar Jahren treffen, oder?
Genau. Aber auf der anderen Seite muss man ja dann auch wieder denken, wenn wir das jetzt praktisch nicht tun, ja, weil wir konventionell irgendwas fertigstellen, dann hat's eben auch diese Langfristigkeit für die nächsten 30 Jahre. Nochmal, unsere Züge, die wir jetzt bestellen, die fahren ja dann 30 Jahre lang durch die Republik. Von daher, es ist schon auch notwendig, jetzt zu handeln, um die richtigen Weichen dann auch zu stellen, weil ich mag jetzt nicht dystopisch sein, aber dass wir den menschengemachten Klimawandel in seinen Auswirkungen jetzt ab nächstem Jahr dann nicht mehr sehen, das ist ja tatsächlich eine unsinnige Wette auf die Zukunft.
Absolut. Vielleicht nur eine letzte Frage, Tobias, dann lasse ich dich auch nochmal ran. Ich stelle mir das nur schwierig Richtung Fahrgäste auch vor. Also, ne, du bist ja heute, bin ich im ICE, an dem die Klimaanlage mal wieder zu wenig leistungsstark war. Morgen hat die Gleise weggeschwemmt und übermorgen, oh, das mit der Bahn, die brauchen immer ewig, um überhaupt mal irgendwas zu bauen. Also wie schafft ihr das, die richtigen Entscheidungen, die ihr da jetzt auch bei dir trefft, an alle zu kommunizieren, dass man das auch wahrnimmt?
Ja, Kommunikation ist dann ein ganz wichtiger Faktor, und ich versuche das natürlich auch über meine Kanäle, über meine Reichweite stark weiter zu erklären an der Stelle. Übrigens jetzt nicht nur meine ganz originären Themen aus meinem Verantwortungsbereich, sondern überhaupt die Themen, die gerade den Zustand der Bahn mit eben der sehr schwachen Infrastruktur, der wir uns im Moment entgegensehen, weil da über viele, viele Jahre die nötigen Investitionen nicht geflossen sind. Das versuche ich schon einfach auch immer mitzuerklären und vor allen Dingen immer den Blick nach vorne zu geben, dass wir da gerade aktiv sind, dass das Problem erkannt wurde, dass wir jetzt beispielsweise wichtige Knoten oder wichtige Nadelöhre wie die Riedbahn jetzt zwar gerade mal sperren müssen für ein paar Wochen oder Monate, aber danach ist es eben auch gescheit gemacht, und dann ist eins der größten Nadelöhre in der Republik mit Ableitungen in alle Himmelsrichtungen dann auch wieder in einem Zustand, dass wir hier von einer größeren Stabilität ausgehen können. Und dann habe ich schon übrigens das Gefühl, dass das unsere Fahrgäste, also ich kriege ja auch viel Rückmeldung, ja, über alle Kanäle, dann auch verstehen. Also so dieses, dann packt's jetzt mal gescheit an, aber dann ist es tatsächlich auch mal, dann läuft's auch mal stabiler und wir sehen, dass das jetzt gerade gemacht werden muss, auch wenn wir gerade den Schienenersatzverkehr benutzen müssen oder es 2 Stunden länger dauert. Dieses Verständnis bei allem, bei aller Unzufriedenheit mit der Bahn, die natürlich in der Republik schon fast ein bisschen sprichwörtlich ist, ja, das erlebe ich schon. Und von daher erklären es da einfach das Gebot der Stunde, die Notwendigkeit erklären, die Gründe erklären, aber auch erklären, wie der Fortschritt verläuft.
Wobei, dass mal eine Strecke komplett gesperrt werden muss wegen Sanierung, ist ja auch nichts Neues. Vielleicht nimmt die Frequenz jetzt ein bisschen zu, könnte ich mir vorstellen, ne? Also es sind vielleicht ein paar mehr.
Die Bahn hat es früher immer versucht, unter dem sogenannten rollenden Rad zu machen, dann halt mit kürzeren Sperrpausen. Aber ansonsten sind die Verkehre schon auch immer weitergelaufen. Dann gehen natürlich nicht so umfassende Sanierungsarbeiten, wie sie jetzt einfach vorgenommen werden. Und das ist jetzt aber nicht mehr möglich, sondern jetzt muss man wirklich sagen, jetzt muss eine große Sanierung drüber gelegt werden. Das sind die sogenannten Korridorsanierungen unserer Hochleistungsgeschwindigkeitskorridore. Und da ist jetzt im Moment die Riedbahn. Danach kommt Hamburg-Berlin und so wird ein Korridor am anderen anschließen und daraus wird dann eine resilientere Infrastruktur resultieren.
Kann sich dieser Fahrplan dieser großen Korridore nochmal ändern durch andere Konstellationen in der Bundesregierung oder ist der gesetzt?
Wenn es dafür keine Finanzierungen gibt, wird es schwierig, das ist klar. Aber davon gehen wir jetzt im Moment einfach mal nicht aus, weil es tatsächlich so ist. Und das konnten wir auch immer gut darlegen, dass aus unserer Sicht, da wo wir jetzt die großen Korridorsanierungen andenken, da sind sie tatsächlich auch unmittelbar nötig.
Ich habe auch gerade gelesen, dass Hamburg-Berlin jetzt gerade die Aufträge vergeben werden oder irgendwie sowas. Ich meine, irgendwann ist das Ding dann ja auch durch, ne? Also kann man ja schlecht sagen, also zumindest zu normalen Kosten ja kaum sagen, ach nee, wir wollen doch nicht bauen, so. Das finden ja die Auftragnehmer vielleicht irgendwann auch nicht mehr ganz so witzig, ne?
Ja, genau.
Nochmal zum Thema Steuerung würde ich gerne mit dir sprechen. Und zwar, du hast ja eben deutlich gemacht, dass ihr quasi gesteuert werdet, dann aus dem Ministerium natürlich, aber du gibst Steuerung ja nach innen weiter. Und jetzt stelle ich mir das nicht so vor, dass man mit jeder Schraube zu dir angerannt kommt und sagt, hier, Katrin, dürfen wir die verbauen oder sollen wir lieber die andere nehmen? Sondern du musst das ja irgendwie auch, hast du, glaube ich, noch einmal angedeutet, Vorlage hast du, glaube ich, gesagt, du musst ja irgendwelche zumindest Richtlinien oder Rahmen setzen. Oder wie funktioniert das konkret, dass du diese Ziele auch wirklich intern umgesetzt bekommst?
Genau, also die Ziele werden tatsächlich in meinem Bereich entwickelt, natürlich immer in Abstimmung mit den Unternehmensbereichen, mit denen wir da eng verknüpft sind. Also wir werden jetzt keine Ziele entwickeln oder keine Vorgehensweisen entwickeln, die jetzt die Infrastruktur betreffen, ohne das hier gemeinsam abzustimmen. Das macht ja auch überhaupt keinen Sinn. Und dann ist es natürlich so, dass wenn das Vorgehensweisen sind, die konzernweit gelten, und das ist ja auch immer so die Stellschraube, wo ich dann ins Spiel komme von Seiten der Konzernleitung, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie in allen großen Konzernen Informationsvorlagen für den Konzernvorstand oder dann eben auch Beschlussvorlagen für den Konzernvorstand, wenn es großen Entscheidungsbedarf dazu gibt oder eben auch Budgetfragen zu klären sind. So ist meine Vorgehensweise eigentlich ganz konventionell an dieser Stelle. Und klar ist, ich hänge ja direkt unter dem Vorstandsvorsitzenden, der ja Richard Lutz, der ja auch CSO der Deutschen Bahn ist, dass das dann natürlich immer gut vorbesprochen ist, klar. Aber also nicht nur in die eine Richtung, ne, mit denen, die dann perspektivisch Umsetzende sein dürfen, sondern eben auch mit demjenigen Vorstandsmitglied, in meinem Fall mit Richard Lutz, der das dann auch entsprechend einbringt in die Konzernvorstandssitzung.
Aber das heißt, dass eigentlich deine Abteilung auf alles oder auf vieles auch nochmal raufschaut, oder?
Ja, also wir sind schon so ein bisschen in der Mitte drin und es gibt da auch tatsächlich gar kein so ein Thema, wo wir dann sagen, also im Nachhaltigkeitsbereich, da sind wir dann so außen vor, sondern von den Umsetzungen von neuen Gesetzen bis zu neuen Nachhaltigkeitszielen, aber dann auch die Vorstandszielsystematiken im Nachhaltigkeitsbereich oder dann auch einfach so kleine Sachen wie die Digitalisierung von Visitenkarten oder eben auch nachhaltigeres Bordbistro oder eine andere Prämienlandschaft bei unserem Bonusprogramm, was wir jetzt geschafft haben, dass es eben komplett nachhaltig wird. Also solche Themen, die dann ganz operativ sind, die dann wirklich einfach auch eine ganz konkrete Zusammenarbeit erfordern, das machen wir eigentlich alles. Und das macht übrigens auch den Job so super, weil der ist unfassbar abwechslungsreich und hat eben so ein weites Feld. Und das ist das bin ich ja so ein bisschen aus der Politik gewöhnt gewesen. Und das brauche ich, glaube ich, auch für mich persönlich. Und macht unfassbar viel Spaß, dass die Themen so weit gefasst sind, ne?
Manche strahlt dann ja auch wirklich ganz direkt auf die Kunden ab, wie du es gerade gesagt hast. So eine Prämienlandschaft, das nehme ich dann ja auch wirklich ganz direkt wahr. Ob die Schraube jetzt mit weniger CO2 erzeugt wurde, das nimmt man im Zweifel ja nicht ganz so genau wahr, ja.
Genau, also das, wobei man natürlich sagen muss, wie sind die großen Rohstoffe hergestellt? Bei uns, bei der Deutschen Bahn, hat natürlich einen immensen CO2-Einfluss. Jetzt sowas wie die Prämienlandschaft ist natürlich dann auch Teil unserer Kundenbindung. Da möchten wir natürlich auch wirklich ganz erlebbar machen, dass die Bahn ihr Logo Das ist grün da auch nicht umsonst trägt. Und es wird aber auch sehr gutiert. Und das Bordbistro ist natürlich sowieso im Endeffekt der beste Ort, um Nachhaltigkeit sichtbar zu machen. Aber das wird auch kontrovers diskutiert. Das ist ja vollkommen klar. Ja, 50% vegan und vegetarisch, da sind auch nicht alle damit einverstanden, muss man sagen. Da muss dann schon die Qualität stimmen.
Plus, wir hatten eben gerade kurz im Vorgespräch angerissen, man muss auch ein bisschen vorsichtig sein bei den Werbeversprechungen, die man macht, ne? Also man darf sich da auch, also nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, beziehungsweise man muss wirklich ein bisschen aufpassen, weil es gibt auch Leute, die haben da ein sehr kritisches Auge drauf und hauen einem dann gegebenenfalls auch mal auf die Finger, wenn die anderer Meinung sind, ne?
Ja, wir machen da einfach keine Versprechungen, die wir nicht halten können an der Stelle.
Und jetzt denke ich mal, dass die Bahn aufgrund ihrer Größe allein schon ja fast bevölkerungsrepräsentativ ist, könnte ich mir vorstellen. Also vielleicht nicht ganz, weil es nur Erwachsene sind und vielleicht auch Männerüberhang ist. Aber wenn ich mir vorstelle, du gehst da mit Nachhaltigkeitsthemen durch einen Konzern, dann stehen die Leute möglicherweise nicht nur klatschend dabei, deine Kollegen. Wie gehst du damit um, dass du Gegenwind, Widerspruch, ich weiß nicht, im schlimmsten Fall vielleicht sogar auch mal richtig harte Gegenwehr bekommst, so muss man da immer wie das Wasser sein, ganz weich und beständig, oder gibt's da auch mal irgendwie Augenblicke, wo du sagst, so jetzt muss es hier vielleicht auch mal krachen?
Also wie es Wasser zu sein, glaube ich, das wäre dann doch ein bisschen zu soft an der Stelle, und natürlich stimmt das, ja, und ich will das jetzt gar nicht so wahnsinnig negativ werten, aber es gibt in so einem riesengroßen Konzern mit so wahnsinnig vielen Mitarbeitenden ja Leute, die haben eine ganz andere Aufgabe als ich. Die werden gemessen beispielsweise, ist ja auch schon angeklungen, an der Pünktlichkeit, an der Betriebsstabilität oder an dem, wie der Fahrplan aufgestellt wird. Also an komplett anderen Dingen als die, an denen ich arbeite. Und so werden die auch von ihren Führungskräften gemessen. So werden die auch, das ist ihr Erfolg, das ist ihr Fortschritt. Und dafür muss man einfach auch Verständnis haben, ja. Und wenn man ganz ehrlich ist, sind das ja auch die Dinge, an denen wird die Bahn momentan in ihrer Gesamtheit gemessen. Ja, wir kennen ja alle die Worst-Bahn-Geschichten, die wir alle, die wir dort arbeiten, auf jeder Party zu hören bekommen. Von daher, das ist schon wichtig, dass man das einfach auch gut sieht, dass es eben nicht nur einen Teil der Bahn gibt, für den jetzt ich verantwortlich bin, und die anderen lassen wir aus den Augen. Also von daher, ich habe da ein hohes Verständnis dafür. Nichtsdestotrotz ist meine Aufgabe natürlich, ich bin accountable für unsere konzernweiten Nachhaltigkeitsziele, für jedes einzelne davon, und daran werde ich gemessen. Also da bitte ich dann eben auch immer um Verständnis. Und ich muss aber sagen, dass wenn man so dann einfach auch in die Debatten einsteigt und sich da dann auch in die Augen schaut, dann kommt man da schon auch zu guten Ergebnissen. Jetzt sind wir, ich habe es ja gerade angesprochen, bei der Bahn gerade in der schwierigen Sanierungsphase. Da ist das Verständnis dann noch in größerem Maße nötig, so muss man es vielleicht sagen. Aber nochmal, ich glaube, wenn man, und da hilft dann vielleicht auch eine Vergangenheit in der Politik. Ja, ich habe eine große Zuneigung für den Spruch, den mal ein anderer Politiker gebracht hat. Ich setze mich an diesen Tisch mit der tiefen Überzeugung, dass auch die Gegenseite recht haben könnte.
Ja, und das ist zumindest, das dass sie Gründe hat.
Ja, genau. Das ist für mich so ein bisschen sprichwörtlich geworden, ja, in der Politik, aber das hilft mir tatsächlich auch konzernintern in der Bahn immer zu sehen und zu überlegen, wer hat eigentlich welche Aufgabe, wer wird woran gemessen, und wer darf seine eigenen Ziele auch nicht aus den Augen verlieren, ne?
Also eingangs hast du ja die Assoziation Gerechtigkeit der Mobilitätswende verpasst. Du beschreibst ja gerade im Prinzip so einen Moment der Gerechtigkeitsverteilung, weil du musst im eigenen Stall dafür Sorge tragen, dass alle irgendwie zum Zug kommen. Hattest du das auch gemeint? Oder wie kam?
Das hatte ich eigentlich nicht gemeint. Ich hatte es tatsächlich noch ein bisschen mehr Metaebene gemeint. Für mich ist eine gut gemachte Mobilitätswende immer auch ein Hin zu mehr Gerechtigkeit. Weil wenn wir ganz ehrlich sind, ist Mobilität, und ich habe vorhin schon erzählt, was für einen Wert das für mich hat, ja. Aber es ist gerade nicht über alle Bevölkerungsschichten verteilt. Das muss man einfach sagen. Es ist auch regional nicht fair über die Republik verteilt, ja. Und von daher eine Mobilitätswende voranzutreiben, mit welchen Maßnahmen auch immer, ist für mich auch immer eine Frage der Gerechtigkeit. Da geht es auch immer darum, dass alle partizipieren können. Da geht es für mich auch immer darum, dass man regionale Unterschiede versucht auszugleichen. Nicht immer mit den gleichen Maßnahmen, ja. Man kann einfach einen Ballungsraum anders anbieten als einen sehr dezentralen Raum. Aber dass es Mobilitätsangebote gibt, das ist für mich eine Frage der Gerechtigkeit. Und von daher habe ich eher das gemeint. Man kann es aber genauso eben auch auf, ja, konzerninternes Wirken umlegen. Aber gemeint habe ich erstmal einen größeren Draufblick.
Du bist jetzt Pendlerin, vielleicht da nochmal einen ganz persönlichen
auf der neuen guten Strecke
Einblick in deinen Alltag. Also hier einmal von Berlin nach München, also länger geht's ja fast schon nicht mehr, also von der Distanz. Wie funktioniert dein Pendeln und wie machst du's?
Also das ist jetzt tatsächlich überhaupt kein Voranstellen oder Herausstellen dessen, wie gut die Bahn funktioniert, aber es funktioniert tatsächlich hervorragend. Das liegt natürlich daran, es ist gerade schon angeklungen, dass die Strecke München-Berlin eine vergleichsweise neue Strecke ist, eine Hochleistungsstrecke ist, mit wenig, ich hätte schon fast gesagt Gegenverkehren, das ist aber natürlich Quatsch, aber mit wenig Konkurrenzverkehren an der Stelle. Und von daher nütze ich den Sprinter nach Berlin und von Berlin zurück nach München, der mich mittlerweile in 3:45 bis zum Südkreuz bringt. Das ist einfach unschlagbar, das muss man einfach sagen. Ja. Wenn man weiß, wo jetzt der Flughafen in Berlin situiert ist, dann weiß man, dass man das niemals mit dem Flugzeug schaffen würde. Und eben, weil die Infrastruktur hier auch wirklich in einem hervorragenden Zustand ist, weil es neu ist, funktioniert es auch tatsächlich im Tun sehr, sehr gut. Und ich fahre immer irgendwann im Laufe des Sonntagabends hoch nach Berlin und komme am Donnerstagabend dann wieder zurück nach München, mache am Freitag dann eben entsprechend Homeoffice.
Du hast Genuss. ja auch als Ding genannt. Also ich persönlich genieße Bahnfahrten eigentlich auch, kann ich sagen, so, weil, ne, hat man seine Ruhe, kommt von A nach B, kann ein bisschen arbeiten. Ist das so ein Genussmoment, den du ganz persönlich bei der Mobilität erlebst, oder ist das auch ein bisschen zu, naja, also meinst du eine höhere, eine sinnlichere Art des Genusses noch?
Also ich genieße meine Bahnfahrten sehr, wenn sie privat hervorgerufen sind. Ich fahre unfassbar gern mit dem Zug in die Berge, um dann dort Berg zu steigen. Wir haben als Familie schon große und wirklich lange und weite Bahn-Familienreisen gemacht nach Marokko und an die Algarve. Und also wirklich, das genieße ich sehr. Jetzt, wenn ich sage München, Berlin, dann ist das für mich in der Regel Arbeitszeit. Da bin ich jetzt noch nicht so weit, dass ich sage, die Arbeit ist der größte Genussmoment meines Lebens. Aber ich kann es tatsächlich sehr schätzen, weil für jemanden, der gerne mal so ein bisschen hin und her prokrastiniert, ist es einfach Fokus. Ich bin jetzt 4 Stunden im Zug. Sonntags bereite ich in der Regel die Woche vor und donnerstags arbeite ich einfach weiter, wann auch immer ich fahre, und habe so immer das Gefühl, ich habe die Zeit einfach bestmöglich genutzt. Und wenn ich das jetzt wieder vergleiche, die Alternative wäre ja für mich ansonsten, die Strecke zu fliegen. Das ist im Endeffekt auch durch diese ganzen Zerschnipseleien, genau, dieser
die
Zeit.
Fragmentierung, ja, macht keinen Spaß. Genau, das meine ich eben so. Das ist ja eine Form von Genuss. Genau, ich habe meine Ruhe. Ja. Ich finde, das ist Genuss. Also ja, ich verstehe schon, es gibt noch höhere und sinnlichere Arten des Genusses, aber so ein Transportluxus, es ist ja ein Luxus zu sagen, ich nehme so einen ganz schnellen Zug und bin in einer wirklich sehr unglaublichen Zeit von A nach B, kann dabei ungestört arbeiten. Also
ja, und ich wenn bin ganz nicht so ehrlich, sind, meine ich arbeite Kinder jetzt sind auch kleiner. Nicht, ich arbeite jetzt auch nicht jede Sekunde, ja, sondern mache mir dann eben auch mal einen Podcast an oder gönne mir dann einfach auch mal eine halbe Stunde Musik oder lese auch mal was Privates. Aber nochmal, ich kann da sehr gut arbeiten. Das funktioniert wirklich hervorragend. Ich habe es jetzt natürlich aber auch schon eingepreist, ja. Ich habe da dann die Dinge vorbereitet, für die ich vielleicht einfach auch mal eine höhere Konzentration braucht, und ich finde, sowas geht dann im Zug wirklich gut.
Und weiß nicht, also wahrscheinlich wird es nicht ausschlaggebend bei deiner Entscheidung für den Job gewesen sein, aber Mobilität spielt in so einer Situation auch eine Rolle, oder? Oder wie war das bei dir ganz persönlich? Hast du dir überlegt, ist das leistbar und wie angenehm ist es Pendeln?
Ja, das habe ich mir überlegt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, nicht besonders lang und nicht besonders ausführlich, weil tatsächlich der Job an sich für mich so eine hohe Attraktivität hatte und ich da eben auch meine Wirksamkeit so gesehen habe. Und es hat sich jetzt auch bestätigt. Und dieses Thema, ich kann da wirksam werden für Deutschland und für die deutschen Klimaziele. Und ich bin da wirklich dann ein maßgeblicher Faktor. Das hat mich ehrlich gesagt überzeugt, bevor ich mir die ganzen Umgebungstemperaturen dann wirklich lang überlegt habe. Da bin ich vielleicht dann auch spontan, ja, das gebe ich dann schon auch zu. Aber alles andere kam dann hinterher, ja. Wie und wo lebe ich dann da eigentlich? Wie geht die Pendelei dann? Ich meine, ich war dann natürlich auch zu vielen Vorgesprächen schon immer in Berlin. Da konnte ich das ja schon immer austesten und habe da schon gemerkt, dass mit der richtigen Planung das eigentlich ganz gut möglich ist.
Welchen Blick habt ihr also ich nehme an, dass du, wenn du jetzt in München oder in Berlin dann unterwegs bist, das dann auch mit öffentlichem Nahverkehr machst oder auf eine sehr nachhaltige Art und Weise. Wie wichtig ist diese Kette der Anschlussmobilität für das Thema Nachhaltigkeit im Blick
der Deutschen
Bahn? Ja, die ist
total wichtig. Also wir werden, im Endeffekt ist ja nichts gekonnt, sag ich mal, wenn man immer nur die Strecke, also wenn man die Wege, die man leistet, auch in der Betrachtung, ne, zum Beispiel wie klimafreundlich ist es, aufteilt auf die einzelnen Verkehrsmittel. Also um es mal zu sagen, es bringt ja der Umwelt oder dem Klima nichts, wenn wir sagen, da steigt jemand in München in den Zug und fährt bis Berlin mit dem Sprinter, aber vorher kam er erstmal mit dem Verbrenner aus dem Bayerischen Wald. Also ne, von daher, die Anschlussmobilität ist natürlich sehr, sehr wichtig, die erste und die letzte Meile, und häufig sind es ja relativ viele Meilen dann auch an der Stelle. Das ist schon notwendig, dass wir das auch gut betrachten, und das machen wir aber auch bei der Bahn. Also das ist jetzt nicht, dass wir da sagen, möglichst viele in unsere Züge und was dann ab dem Bahnhof oder bis zum Bahnhof. passiert ist, uns wurscht. Also diese nachgelagerten Mobilitätsformen spielen bei uns schon eine wichtige Rolle. An immer mehr Bahnhöfen entstehen die sogenannten Mobilitätshubs, wo wir dann Collarbike sehen, wo wir E-Scooter sehen, E-Mopeds zum Teil auch, Carsharing-Angebote. Wir bieten an vielen Bahnhöfen sogar Reparaturservice für Fahrräder an. Ja, manchmal an manchen Orten kann man defektes Fahrrad am Morgen am Bahnhof abgeben, uns nach der Arbeit gleich wieder abholen. Wir haben Pilotprojekte für autonome Shuttle. Wir haben Pilotprojekte wie Kira im Rhein-Main-Gebiet. Also da passiert schon einfach viel und da forschen und da entwickeln wir auch viel. Stichwort alternative Antriebe im Busverkehr, Einsatz von Elektrobussen, immer mehr HVO, nicht nur in den Zügen, sondern eben auch in den anderen großen Gefäßen. Also das ist unabdingbar, kann man an der Stelle sagen. Und es wird auch die Zukunft der Mobilität einfach sein, dass wir die ganzen Strecken sehen und eben auch zur Verfügung stellen müssen, und das werden auch die Kundinnen und Kunden von uns verlangen, dass eben das Umweltversprechen der Bahn für den ganzen Weg gilt. Und das ist auch das Ziel. Stichwort integrierte Alltagsmobilität.
Wir müssen so langsam auf die Zielgerade einbiegen.
Oh nein, schon. Okay.
Ich habe noch zwei kurze Fragen. Zum einen, du hast auch das Schlagwort Gesundheit genannt. Vielleicht kannst du uns das auch kurz erklären. Und auch wenn das jetzt thematisch vielleicht nicht eng zusammengehört, aber du bist ja für CSR zuständig. Wir haben jetzt an sich nur über die ökologische Komponente gesprochen. Vielleicht kannst du, nur damit wir das nicht so auf einem Bein stehen lassen, auch noch, einmal kurz noch das einordnen, also welchen Spielraum das einnimmt und was mit den anderen beiden Säulen ist.
Ja, dann fange ich damit vielleicht einfach mal an. Also ich habe ja vorhin gesagt, dass wir Nachhaltigkeit bei der Bahn eben an den ESGs entlang eben auch für S und für G denken. Und ein Beispiel dafür ist zum Beispiel unsere soziale Verantwortung, die wir bei der Bahn übernehmen. Und das geht eben weit darüber, über die ökologische Verantwortung hinaus. Das heißt, die soziale Verantwortung ist uns im Bereich unserer Mitarbeitenden ganz wichtig. Ja, wir sorgen da wirklich für ein gutes Arbeitsumfeld, für Diversität, für Gerechtigkeit auch an der Stelle. Wir haben im Bereich unserer sozialen Verantwortung, da haben wir eine Strategie verortet, aber zum Beispiel auch sowas wie die Verantwortung für unsere ja zum Teil hochproblematische Geschichte bei der Bahn mit verankert. Ja, ich meine, das geht bis zurück dann einfach in zu unserer Verantwortung, die wir im Dritten Reich dann einfach auch hatten. Und solche Themen finde ich auch ganz persönlich unfassbar wichtig. Die sind übrigens auch wichtig dafür, eine gute Arbeitgeberin zu sein. Und Governance natürlich, das deckt dann natürlich alles ab. Da stehen wir einfach in unseren Konzernstrukturen, verankern wir das, aber vielleicht hier bloß nochmal dieses Beispiel aus dem Bereich Soziales. Jetzt habe ich den ersten Teil der Frage oder die erste Frage aber so ein bisschen vergessen.
Der hatte damit auch überhaupt nichts zu tun.
Also, deswegen.
Das war einfach nur zusammengepackt.
Lass mich nochmal eine Sache, die, also für das Publikum auch nochmal, wo ich es greifbar finde, was du gerade beschrieben hast, dass ihr auch einfach soziale Verantwortung tragt und Diversität euch wichtig ist, Katrin. Bin häufig auf LinkedIn unterwegs und ihr habt auf LinkedIn euer DB-Logo dauerhaft in den Regenbogenfarben abgebildet. Fällt mir immer auf, weil das machen natürlich viele immer dann, wenn es irgendwie so den Tag des Jahres gibt, in dem man dann einmal umflaggen muss und branden. Die Deutsche Bahn hat das auf jeden Fall jetzt dauerhaft hinterlegt und installiert. Ich finde, das fällt zum Beispiel in diesem Wust an Informations-Overflow direkt mal auf, also mir zumindest, je häufiger ich da drauf gucke.
Ja, und übrigens, das wird auch relevanter werden, solche Themen, ja, wenn wir jetzt vielleicht dann bloß einmal so ein bisschen eine quasi politische Einordnung, aber mit direktem Bahnbezug. Wir hatten jetzt die Situation, dass wir an einem Bahnhof im Osten der Republik die Regenbogenflagge vor dem Bahnhof, also auf kommunalem Gebiet, nicht hissen durften. Obwohl es da einen Anlass gegeben hätte, dann haben wir eben im Bahnhof selbst ganz, ganz optisch deutlich gemacht, wo die Bahn einfach im puncto Diversität, im puncto auch Queerness steht. Und es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man wirklich klar Flagge zeigt. In dem Fall dann wirklich wortwörtlich.
Ja, gerade sagen. Ja, sehr deutlich sicher. Mir ist auch aufgefallen, dass Richard Lutz immer wieder sich zu NS-Themen doch sehr deutlich äußert, ne? Bei zum Beispiel Gedenktagen und. Also, dass es wirklich auch ein großes Thema ist, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen und dafür auch einzustehen. Also, tut sich, finde ich, auch wohlwollend damit hervor, weil das, finde ich, immer sehr klare und deutliche Statements sind, ne? Also.
Naja, klar. Das hat aber natürlich bei uns auch nicht nur den einen Grund, dass wir sagen, wir sind Teil oder maßgeblicher Teil der Republik. Wir haben da einfach eine starke Stimme und die möchten wir auch erheben, wenn wir merken, es geht hier wirklich in die falsche Richtung, sondern das hat einfach auch noch einen zweiten Grund oder eigentlich hängen die direkt zusammen. Wir sind ein sehr diverses Unternehmen. Wir haben Mitarbeitende aus unfassbar vielen Nationalitäten. Wir haben sie selbstverständlich bei weit über 200.000 innerhalb Deutschlands. Wir haben sie selbstverständlich aus jedem Bereich der sexuellen Orientierung und überhaupt. Also ich meine, klar, wir sind ein Querschnitt der ganzen bunten Gesellschaft dieser Republik. Und das möchten wir auch zeigen. Und das ist uns auch wichtig, das zu bewahren, weil das ist einfach ganz wichtiger Teil unserer ArbeitgeberInnenmarke.
Die andere Frage, die ich eben gestellt hatte, war nochmal das dritte G, was du gesagt hast, also das dritte Schlagwort, die Gesundheit.
Ja.
Wo oder wie hängt für dich denn Mobilität oder Mobilitätswende und Gesundheit zusammen?
Ich wähle immer gerne Gesundheit, weil ich so das Gefühl habe, Nachhaltigkeit ist auch so ein bisschen, jetzt nicht falsch verstehen, abgenudelt klingt jetzt so abwertend. Aber das ist so ein, das ist so was, wo man alles und nichts reinpacken kann. Ist ja dann auch so ein bisschen so, da ist auch sehr, sehr viel drunter gefasst. Aber was mir wichtig ist, ist zu sagen, einen Wunsch, ja, egal wo wir politisch stehen, wie sehr wir hier hinter Klimaschutzmaßnahmen stehen oder sonst was, aber einen Wunsch haben wir alle miteinander. Das ist, selbst gesund zu bleiben, das wünschen wir uns auch für unsere Lieben und wir möchten doch alle auch in einem gesunden Unternehmen, in einer gesunden Welt leben. Ja, also einfach auch für unsere eigene Gesundheit und von daher mag ich den Connex so gerne bilden. Eine gut gemachte Verkehrswende ist da ein großer Schritt hin. Ja, also da kümmern wir uns alle um unsere zukünftige Gesundheit, um unsere momentane Gesundheit, um die Gesundheit der Deutschen Bahn an sich. Und deswegen mag ich das so gerne voranstellen, weil ich glaube, das ist ein vereinender Wunsch, so vielleicht, ja. Der Wunsch nach Gesundheit und nach gesund bleiben und nach einem gesunden Umfeld, in dem wir alle sein wollen, den teilen wir alle miteinander. Und deswegen stelle ich den eben auch, ich habe den auch ganz stark und deswegen mag ich daran eben auch weiterhin mit Werfe mitarbeiten.
Finde ich gut, finde ich absolut gut. Warum machen wir uns nicht des Klimas wegen, sondern das muss natürlich funktionieren, damit wir gesund bleiben und uns wohlfühlen. Genau. Katrin, die letzte Frage, ja, die wir jetzt noch von dir brauchen, die Antwort dazu. Wenn wir uns in einem Jahr wieder treffen, was glaubst du denn, was wird dann Thema sein, das uns hier in der Runde beschäftigen wird?
Naja, in einem Jahr können wir schon ein bisschen besser absehen, was die neuesten Entwicklungen in der Welt, in Deutschland, politischer Art, also zum Beispiel die Trump Administration 2.0, ja, oder eben auch die Neuwahlen in Deutschland, was sich daraus ergeben hat. Wir wissen so ein bisschen mehr, wo wir gesamtgesellschaftlich auch hin möchten und von daher die Ableitungen dann auf meine Themen, aber eben auch auf die Mobilitätswende an sich. Die können wir dann, glaube ich, schon nochmal neu diskutieren und Chance und Risiko zugleich, sage ich an der Stelle. Ja, ich mag da gar nicht so dystopisch werden, aber die Risiken sind da schon groß und von daher bin ich gespannt, wo wir da auch hinsteuern.
Wir können zwar nicht über deinen neuen Chef reden, aber wir wissen immerhin dann, wer es ist.
Wir werden sehen, genau.
So, also du, Katrin, das war ein spannendes Gespräch. Vielen Dank für die Einblicke, auch mal ein bisschen die andere Total Perspektive gern. Der Deutschen Bahn. Und es ist nicht nur, ich sitze da im Zug und fahre auf der grünen Schiene, sondern dass es einfach auch größer ist. Hat mir auf jeden Fall viele Perspektiven aufgemacht. Vielen Dank dafür.
Sehr, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Wunderbar. Danke und tschüss, Katrin. Bis dann Ciao. Zum nächsten Mal. Das wäre dann das dritte Mal. Ciao.
Mach's gut. Ich bin Ciao. Bereit.
Ciao.
Ciao.
Ja, Stefan, Katrin Habenschaden, die zweite. Ich hatte sie ja schon mal hier im Podcast, da warst du noch nicht mein Co-Host. Da hatte sie natürlich, wie wir besprochen haben, auch eine ganz andere Funktion. Aber erzähl mal, also das war auch deine Initiative, sie nochmal einzuladen. Sind deine Erwartungen erfüllt worden? Hast du was gelernt? Wie ist so dein Fazit?
Also erstens mal finde ich es einfach auch schön, dass es solche Lebensläufe gibt, weil die Mobilitätswende ist ja so bunt und die kann einfach nur voranschreiten, wenn es da auch einfach unterschiedliche Eindrücke gibt. Und in Katrins Fall ist es ja echt toll, dass sie da aus der kommunalen Perspektive viel mitnimmt und jetzt auf Bundesebene auch ein Stück weit Wirksamkeit, das man ihre Worte erzielen kann. Also das finde ich mal generell ganz gut. Was hat mich überrascht oder was ist hängen geblieben? Ich habe tatsächlich, das habe ich auch mal im Gespräch die Frage gestellt, zuerst gedacht, boah, die Bahn, die ist doch per se nachhaltig, aber klar, dass die Bahn ein Konzern ist mit verschiedenen Sparten und der auch Regulatorik unterliegt und das Thema Nachhaltigkeit da einfach deutlich breiter ist. Das ist mir jetzt einfach nochmal bewusst geworden. Ist eigentlich relativ banal, aber denke ich in meinem Mobilitätsalltag ehrlich gesagt gar nicht so oft drüber nach. Und so ganz zum Schluss ist mir noch hängen geblieben, ne, diese Nachhaltigkeit, die dann am Ende auch Richtung sozialer Verantwortung ein Stück weit interpretierbar ist. Und ich habe dann parallel tatsächlich auf das DB-Logo hier bei LinkedIn geguckt und habe einfach für mich wiederholt gemerkt, dass die das auch zeigen. Das sind Themen, die im Alltag des Bahnbashings, der da so manchmal stattfindet, gar nicht so dominant wahrgenommen werden, aber die wichtig sind und die hier ernsthaft, glaube ich, und nachhaltig, authentisch zutage treten.
Aber für manchen ist auch genau das ein weiterer Bashing-Grund, ne? Darf man auch nicht vergessen. Also so hier, ne? Gibt's denn sowas? Früher war die Bahn dann noch nicht so. Also die viele wollen ja auch gern das Alte und manche auch das ganz Alte zurück. Was ich sagen kann, ich finde, Katrin war sie auch letztes Mal ein unheimlich positiver Typ. Und ich glaube auch, dass sie im positiven Sinne auch eine Überzeugungstäterin ist. Also ich finde, man spürte die Energie und die Begeisterung für die Themen richtig ab. Was ich persönlich interessant fand, war das Thema Steuerung. Also zum einen gesteuert werden aus der Politik. Ich glaube, es gibt leichtere Umfelder, in denen man gesteuert werden kann als von dem politischen System, plus das dann weiterzugeben und intern in Handlungen umzusetzen. Meine Herren, das ist schon nicht so ganz ohne, plus, und das haben wir auch wieder gemerkt, wir haben die ganze Zeit fast über Ökologie geredet, aber CSR ist einfach so ein wahnsinnig großes Feld. Wenn du dir vorstellst, du hast bei so einem Unternehmen wie der Bahn da auch noch das ganze Korruptionsthema drin, ne? Und die vergeben Aufträge ohne Ende. Das ist also, das ist ja von der Größe her, glaube ich, eine Aufgabe, wenn ich das machen müsste. Ich würde, glaube ich, schon vor dem ersten Arbeitstag einfach gepflegt verzweifeln. Also ist schon ein wahnsinns großes und auch wichtiges Querschnittsthema, was einfach überall mit reinspielt. Meine Herren.
Also absolut. Und da ist aber dann wieder die Gefahr dabei, dass man sich, ne, irgendwo verliert und dass es auch irgendwie nicht ankommt bei den Menschen. Ich finde jetzt, um da nochmal jetzt so im Abgang auch nochmal die Kurve Richtung Mobilitätswende zu bringen. Ich finde es einfach schon wichtig, dass auch die Menschen in der Mobilität dann Nachhaltigkeit spüren. Wenn das eine klare Ausprägung Richtung Umwelt hat, dann finde ich das in unserem Kontext völlig in Ordnung. Aber ich glaube vor allem, dass Katrin auch diesen Positivismus, den du gerade erwähnt hast, und auch so ein bisschen, ich komme irgendwie von der Basis, dass es hilft, da den Blick zu schärfen und sich eben nicht in diesem Dschungel an, ich könnte dann eine Million regulatorische Dinge tun und kein Mensch merkt's, ne? Die müssen halt irgendwo hingeschrieben werden, dass es sich dann verliert. Da bin ich sehr zuversichtlich, dass Katrin vielleicht den Unterschied macht und im Sinne der Mobilitätswende dort auch Akzente setzen kann.
Wunderbar. Stefan, dann machen wir jetzt den Sack zu, würde ich sagen.
Absolut.
Und sprechen uns beim nächsten Mal. Wer der Gast ist, wir wissen schon, aber ich glaube, wir verraten es.
Lasst euch überraschen und wie immer gilt, gebt uns Feedback, wenn es konstruktiv ist und wir Dinge noch besser machen können. Aber tut vor allem eins, liked unsere Folgen, abonniert sie und teilt sie weiter.
Wunderbar. Danke an euch und bis bald. Tschüss.
Ciao.
Möchtest auch zur Mobilitätswende beitragen? Dann bist du bei Mobility Allstars genau richtig. Werde Teil unserer Community und besuche uns unter www.mobility-allstars.com.
Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de.